Deutschlandfunk. Der Tag.
In China breitet sich ein Virus aus, das für Lungenentzündungen sorgt und schon dafür verantwortlich ist, dass mindestens 6 Menschen gestorben sind. Weitere 300 in etwa sind krank. Es gibt auch erste Fälle in anderen Staaten. Wir sprechen heute darüber, wie die internationalen Behörden zusammenarbeiten, um eine Ausbreitung zu verhindern. Vor allem aber nehmen wir in den Fokus, was für eine enorme Herausforderung das für Wissenschaftlerinnen ist, herauszufinden, wie gefährlich dieses Virus tatsächlich ist. Im Moment sind da alle eher zurückhaltend, was die Einschätzung angeht. Und es ist ein schwieriger Grat zwischen Vorbereiten auf Notfallsituationen und gleichzeitig aber auch in gewisser Weise gelassen bleiben. Wer überhaupt keine Lust auf Virenkunde hat, der springe etwa zu Minute 18 über den Daumen gepeilt. In der Mangelung der technischen Möglichkeit von Kapitelmarken sage ich so, ich hätte die auch gerne, ja, aber man kann sich's halt nicht backen. Im zweiten Teil schauen wir nämlich auf das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Heute beginnt das ganz offiziell. Das ist hoch unübersichtlich und auch hoch politisiert und unser Korrespondent erklärt, warum er die US-Demokratie in Gefahr sieht. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Ein Geflügel- und Fischmarkt im chinesischen Wuhan ist wohl der Ursprung. Dort ist ein neuartiges Coronavirus von einem tierischen Wirt auf einen Menschen übergegangen. Und von dort hat es sich ausgebreitet. Über 300 Menschen sind inzwischen infiziert. Da kommen bei manchem Erinnerungen an das SARS-Virus hoch, an dem 2002 und 2003 fast 800 Menschen gestorben sind. Dieses neue Virus, das ist dem SARS-Virus nämlich ziemlich ähnlich. Aber die Forschenden sind noch nicht einig, ob es tatsächlich auch so gefährlich ist. Klar ist seit gestern aber, es überträgt sich in einzelnen Fällen auch von Mensch zu Mensch. Und genau das macht die Behörden jetzt nervös, denn in China steht das Neujahrsfest vor der Tür und da reisen eben viele Menschen quer durch das Land. Und die Sorge ist, dass das Virus dadurch weiter verbreitet wird. Und natürlich in einer globalisierten Welt unter Umständen auch international. Ich habe darüber mit Martin Winkelheide gesprochen, Wissenschaftsjournalist und unser Mann in Sachen Virenkunde, der zunächst erklärt hat, wie die Forschenden zu ihrer Einschätzung kommen, was die Gefährlichkeit des Virus angeht.
Na, noch sind sie sehr vorsichtig, einzuschätzen, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Es hat ja Todesfälle gegeben. Das heißt, das Virus kann sehr schwer krank machen. Aber am Anfang von so einer Infektionswelle weiß man eben nicht genau, von den Menschen, die sich anstecken, wie viele werden davon tatsächlich krank, wie viele werden schwer krank und wie viele Todesopfer fordert so ein Virus. Und erst wenn man ein etwas vollständigeres Bild hat, kann man auch tatsächlich sagen, wie gefährlich so ein Virus wirklich dann ist für den Menschen.
Und wahrscheinlich muss man bei denjenigen, die daran sterben, auch nochmal ganz explizit hingucken, hatten die irgendwelche anderen Schwierigkeiten,
gab es Vorerkrankungen? Ja, gab es irgendwie, hatten die eine geschädigte Lunge, hatten die Herz-Kreislauf-Probleme, hatten die andere chronische Krankheiten und sind die deswegen besonders empfindlich für das Virus und für die Folgen des Virus, nämlich dass die Lungenentzündung dann deutlich stärker und heftiger verläuft.
Welche Symptome sehen wir denn jetzt bei diesem Virus eigentlich genau?
Es ist so ähnlich wie beim SARS-Virus eine atypische Lungenentzündung, wie Mediziner das nennen. Das heißt, es geht direkt auch mit einer Lungenentzündung los und mit Husten los. Also nicht irgendwie Schnupfen und die Nase läuft ein bisschen, sondern tatsächlich Husten und eine schwere Entzündung. Und normalerweise werden solche schweren Lungenentzündungen bevorzugt von Bakterien ausgelöst. Also das heißt, erst kriegt man einen Virusinfekt und dann setzen sich Bakterien drauf und dann fängt erst die Lungenentzündung an. Aber hier ist es so, dass das Virus das direkt machen kann.
Aber von den Symptomen her schon ähnlich einer normalen Grippe.
Die Lungenentzündung kommt schneller.
Okay.
Das ist das Problem und das Fieber kommt sehr schnell. Und das ist, glaube ich, der Hauptindikator. Also bei einer Virusgrippe, also der echten Influenza, ist das auch so, dass es noch andere Vorwarnzeichen gibt, dass Menschen Kopfschmerzen kriegen und dass das Fieber dann auch ein bisschen verzögert kommt.
Okay. Bei SARS, da gab es ja eine ziemlich hohe Sterblichkeitsrate. Jetzt hast du eben schon gesagt, die Forschenden sind im Moment noch ein bisschen vorsichtig in ihrer Einschätzung auch. Aber wenn wir nochmal auf SARS zurückgucken, dass es da diese hohe Sterblichkeitsrate gab, woran lag denn das eigentlich?
Das ist schwierig zu sagen. Also wenn neue Viren auftauchen und SARS war damals ein neues Virus, dann ist das ja nicht an sich ein neues Virus, was irgendwie aus der Luft kommt und wo das plötzlich auf der Welt ist und die Menschen werden krank. Sondern in der Regel ist das ja so, dass Viren sehr spezialisiert sind. Also die suchen sich aus, welche Tiere infizieren sie und wenn sie Menschen infizieren, wo gehen sie dahin? Und bei dem SARS-Virus war das so, dass es auch von Wildtieren auf den Menschen übertragen worden ist. Bis heute ist nicht ganz geklärt, was denn wirklich der Ursprung von SARS war. Oh. Also man hat sehr schnell den Verdacht gehabt, dass das von sogenannten Larvenrollern übertragen wird. Das sind Schleichkatzen, die das Problem hatten, dass sie in China auch von Menschen gegessen werden. Ah. Also auch auf dem Markt angeboten werden. Und man hatte später das Virus oder ein sehr eng verwandtes Virus auch in Fledermäusen gefunden. Und auch diese Fledermäuse werden ab und an gegessen. Aber bis heute ist nicht ganz klar, was wirklich der Ursprung von SARS war. Das heißt, wenn von einem Tier auf einen Menschen das Virus übertragen wird, dann ist das eigentlich sowas wie ein biologischer Unfall. Mhm. Das Virus kommt erstmal in einen Organismus rein, wo es eigentlich gar nicht hin will und gar nicht hingehört. Und dann ist es auch nicht automatisch so, dass es krank macht. Aber weil es eben nicht diesen engen Kontakt zwischen diesem speziellen Virus und dem Menschen gibt, versucht der Körper natürlich, so ein Virus zu bekämpfen. Und dann gibt es erstmal eine heftige Reaktion darauf. Und dann in einem zweiten Schritt kann es sein, dass das Virus eben nach und nach heimisch wird, also sich auf den Menschen anpasst. Und sich dann eben Varianten entwickeln, die den Menschen besonders krank machen.
Das ist dann also auch das, worüber wir jetzt sprechen, wenn es darum geht, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden
genau,
kann.
Genau. Das Virus lässt sich offenbar von Mensch zu Mensch übertragen. Auch nicht ganz geklärt ist, wie gut das funktioniert. Mhm. Man weiß, es hat sich medizinisches Personal bei Patienten angesteckt. Und das ist immer ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass das eben von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann. Aber die Übertragungswege sind nicht ganz klar. Also wahrscheinlich, wie bei vielen Atemwegserregern, ist es eben so, dass es über Tröpfcheninfektionen läuft. Also wenn man angehustet wird. Mhm. Aber es kann auch sein, dass es über eine klassische, sag ich mal, Schmierinfektion läuft. Also wenn man dann an Speichel kommt von Patienten und sich dann die Augen berührt oder die Nasenschleimhaut berührt, dass es dann so eben auch sich übertragen lässt.
Wir reden über ein Virus und bei Viren heißt es ja auch immer, dass die sich verändern können. Wäre es also denkbar, dass dieses Virus, über das wir aktuell reden, sich auch noch verändert und dann vielleicht auch leichter übertragbar wird von Mensch zu Mensch?
Das kann gut passieren, aber ist Spekulation. Mhm. Also kann man im Moment noch wenig zu sagen. Viren vermehren sich so, dass sie eher auf Masse denn auf Klasse angelegt sind. Das heißt, sie versuchen eben, sich in großer Zahl zu vermehren. Mhm. Und dabei können dann immer Varianten entstehen, die einen Tacken anders sind. Und wenn die sich dann leichter übertragen lassen, dann passiert sowas wie Evolution im Zeitraffer. Und dann kann es natürlich sein, dass Varianten entstehen, die leichter von Mensch zu Mensch weitergegeben werden können. Aber man muss da vorsichtig sein. Also wollen jetzt auch keine Panik schüren.
Ja, genau. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Ich würde jetzt auf so einer biologischen Ebene gerne vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen und die Frage stellen, wie macht so ein Virus das eigentlich, dass es sich verändert?
Oh, das ist ganz unterschiedlich von Virus zu Virus. Also man kennt das vom Influenza-Virus, also vom Grippevirus sehr gut, dass das einfach genetisch relativ instabil ist und dass es sich gerne mal verändert. Also eben weil es darauf angelegt ist, eben in großer Zahl produziert zu werden und dabei ein bisschen schlampig ist und dann entstehen so automatisch Varianten. Das ist ein Mechanismus und beim Influenza-Virus kennt man noch andere Mechanismen, dass zum Beispiel andere Tiere wie so eine Mischbatterie funktionieren, also so ein Betonmischer quasi. Ja. Also wenn dann in einer Zelle eben verschiedene Virustypen aufeinandertreffen und sich dann vermehren, dann kann es auch eben zu einer Rekombination kommen, also wo ein Virus nachher rauskommt, was vollkommen andere Eigenschaften hat. Die meisten Viren funktionieren eher schlechter und gehen unter. Aber manchmal kommen eben Varianten heraus, die dann tatsächlich gefährlich sein können. Und so entstehen eben immer wieder neue Grippevarianten und auch Grippevarianten, wo es kein Vorbild gibt, also keine Vorläufer sozusagen gibt, sondern wo man sagen muss, das ist ein vollkommen neues Virus. Das entsteht manchmal in Schweinen, manchmal in Vögeln und die können dann auch gefährlich sein für Menschen.
Jetzt hast du eben gesagt, bei SARS ist immer noch nicht ganz klar, wo das eigentlich herkommt. Jetzt hast du erläutert, wie wandelbar Viren sind. Das ist
nicht,
dann
nicht alle Viren. Also da in dem Fall die Influenza-Viren, von denen kennt man das sehr gut.
Ja.
Bei Coronavirus muss man, glaube ich, auch mal gucken, wie schnell sich sowas eigentlich verändert und wie stabil so ein Virus ist. Es gibt auch Viren, die verändern sich fast gar nicht. Also Masernviren sind extrem stabil über Hunderte, Tausende Jahre.
Ich stelle mir das dann aber auch für die Forschenden unglaublich schwierig vor. Also das hat ja schon auch was von Detektivarbeit.
Ja klar, das ist reine Detektivarbeit. Man muss jetzt einfach erstmal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm.
Man darf ja auch nicht vergessen, es dauert ja auch immer, bis man überhaupt mal aufmerksam wird.
Mhm.
Also wir haben Winter, es ist Erkältungszeit,
ja.
Viele Leute husten, prusten, schniefen. Und das heißt, das Erste, was auffällt, sind plötzlich auftretende schwere Krankheitsfälle.
Mhm.
Und dann guckt man genauer hin. Und dann sucht man natürlich erstmal, wenn jemand auf Intensivstationen liegt und beatmet werden muss, dann will man natürlich wissen, was hat denn der eigentlich? Und wenn Antibiotika nicht funktionieren, dann guckt man genauer hin und sagt, aha, Antibiotika funktionieren nicht, also sind es wahrscheinlich keine Bakterien, dann sind es vielleicht Viren. Und dann nimmt man Proben und guckt halt, findet man was, was man kennt, oder findet man was, was man nicht kennt?
Mhm.
Und so ist es hier eben auch, dass eben natürlich die schweren Krankheitsfälle zuerst aufgefallen sind. Und dann dauert es, bis die Ärzte erstmal alarmiert sind. Und wenn jemand komische Krankheitszeichen hat, dass man dann mal genauer hinschaut. Und in der Phase ist man eigentlich im Moment jetzt erst, dass so eine Infektionswelle anläuft.
Mhm.
Und man es eigentlich mit einem Virus zu tun hat, was man noch gar nicht gut kennt.
Jetzt beschäftigt sich ja auch die WHO schon mit dem Thema, überlegt, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden muss. Das klingt dann ja gleich immer ziemlich, ziemlich drastisch. Morgen soll die Entscheidung fallen. Was für Folgen hätte das?
Das klingt dramatisch, ist aber gar nicht dramatisch, mhm. weil es erstmal darum geht, alle Gesundheitssysteme sozusagen auf Empfang zu schalten und zu sagen, hier passt mal auf, hier gibt es ein Problem.
Mhm.
Wie gehen wir mit dem Problem eigentlich um? Es ist ja absehbar, nicht nur Menschen reisen, sondern Viren reisen mit den mhm. Menschen eben mit, dass das Virus eben nicht auf die Orte begrenzt bleibt, wo man es bislang gefunden hat. In Südkorea hat es ja schon einen Fall gegeben, in Japan hat es einen Fall gegeben, in Thailand. Und dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Und dann ist es einfach wichtig, dass die Staaten sozusagen wissen, aha, da gibt es ein Problem, auf das wir uns vorbereiten müssen. Vorbereiten heißt dann zunächst mal, man muss auch Testsysteme etablieren.
Mhm.
Also man muss ja überhaupt, wenn plötzlich Patienten auftauchen, muss man ja nachweisen können, ist das tatsächlich dieses neue Coronavirus? Darauf müssen Labore vorbereitet sein und auch Krankenhäuser müssen vorbereitet sein, dass sie eben auch Leute isolieren können, dass sie intensivmedizinisch versorgt werden können. Und sowas braucht eine Vorlaufzeit. Das ist sozusagen erstmal, dass man das überhaupt mal organisiert. Was ist denn, wenn sich das Virus weiter ausbreitet? Und dann muss man drüber reden, wie ist das? Muss man Reisewarnungen aussprechen in Ländern, wo das gehäuft auftaucht? Und da ist es vollkommen sinnvoll, dass man einfach sich international abstimmt.
Wir haben jetzt heute Morgen bei uns in der großen Schaltkonferenz der verschiedenen Redaktionen auch darüber diskutiert, wie wir damit umgehen und dass wir natürlich auf der einen Seite das Nachrichtliche berichten müssen, auch weil es unsere Aufgabe ist. Aber es geht ja dann auch immer darum, man will keine Panik schüren. Aber indem man auf ein Thema guckt, schenkt man ihm Aufmerksamkeit, die Leute gucken genauer hin, da kann er dann auch schnell so ein gewisser Panikeffekt, na, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Aufmerksamkeit alleine sorgt ja schon dafür, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, was sie auf der einen Seite wahrscheinlich auch müssen, aber auf der anderen Seite.
Aber ist ja auch gut so.
Ja?
Also, auf der anderen Seite würde man ja sonst sagen, da passiert was auf der Welt und, mhm. und ihr sagt es uns nicht. Ja?
Mhm.
Also das kann ja auch nicht sein. Hier für Deutschland gilt, ich glaube, man muss da nicht panisch sein. Das ist, neue Viren tauchen immer wieder auf und
mhm.
man muss sie sozusagen auf dem Radarschirm haben, um richtig gut darauf reagieren zu können. Und dazu gehört es eben auch, dass zum Beispiel Krankenhäuser bei uns darauf vorbereitet sind. Aber das ist eigentlich der Normalfall. Ne?
Und würdest du sagen, die internationale Zusammenarbeit funktioniert da auch gut, was sowas angeht?
Na, sagen wir so, es funktioniert, glaube ich, besser, als es bei der ersten SARS-Welle funktioniert hat. 2003 war das ja. Da hat China lange Zeit gemauert.
Mhm.
Und eigentlich erst, als es überhaupt nicht mehr zu verbergen war, ist man mit der Sprache rausgerückt und hat gesagt, hier, wir haben hier ein Problem. Das ist hier anders. Und das ist auch gut so, dass es anders ist, weil man einfach längere Zeit hat, sich vorzubereiten, falls was passiert. Ne? Mhm. Also falls das Virus sich weiter ausbreitet. Das Problem ist natürlich ein bisschen, dass man wenig Mittel hat gegen das Virus. Und deswegen ist es schon ganz gut, auch ein bisschen aufmerksam zu sein. Es gibt, es wird zwar im Moment schon an der Impfung geforscht, also gegen das klassische SARS-Virus, aber dieser Impfstoff ist noch nicht an Menschen getestet worden. Also der funktioniert im Tierversuch ganz gut, aber den gibt es im Prinzip noch nicht. Und mit einer Impfung, eine Impfung ist natürlich der beste Weg, Infektionsketten zu durchbrechen und Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.
Das heißt aber, man kann sich im Prinzip kaum vor einer Infektion schützen, wenn man in Kontakt mit dem Virus kommt?
Eine Impfung gibt es ja bei SARS noch nicht, anders als bei der Influenza. Aber die, sag ich mal, Vorsichtsmaßnahmen sind eben dieselben wie bei einer Influenza auch. Also man sollte sich regelmäßig die Hände waschen, vielleicht auch die Hände desinfizieren. Man sollte sich nicht anhusten lassen, soweit das möglich ist. Und vielleicht häufiger mal das Fahrrad nehmen statt der öffentlichen Verkehrsmittel.
Und wenn es zu einer Infektion kommt, dann heißt es eigentlich nur durchstehen, weil Behandlungsmöglichkeiten gering sind?
Ja, also ich meine, die Ärzte können natürlich was machen. Also die machen das, was man immer macht bei einer Lungenentzündung. Das heißt zum Beispiel, dass man guckt, dass man Sauerstoff zum Beispiel zuführt. Also es gibt im Extremfall auch intensivmedizinische Möglichkeiten, die Lunge zu entlasten und zu überbrücken, um sozusagen Sauerstoff durch ein Gerät direkt ins Blut aufladen zu lassen. Aber das ist natürlich technisch enorm aufwendig. Mhm. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass die anderen Organe geschützt sind, also zum Beispiel die Niere.
Okay, das heißt, eigentlich sind die Medizinerinnen und Mediziner gut vorbereitet und die Zusammenarbeit international funktioniert bis hierhin auch ganz gut.
Im Prinzip schon. Also, wobei, man muss auch einfach sagen, bei Virusinfektionen ist es nie so, dass wer sich ansteckt, auch wirklich immer krank wird. Und nicht jeder, der krank wird, wird schwer krank. Mhm. Also das gehört auch dazu, wenn wir sagen, wir wollen hier keine Panik machen. Ja. Es gibt einfach eine große Skala. Und wie sehr und wie stark dieses neue Virus krank macht, das müssen uns die Wissenschaftler noch erzählen. Also weil sie selber, und sie haben selber ja im Moment noch keine richtig guten Antworten. Mhm. Das heißt, man muss jetzt erstmal gucken, wie verläuft diese Infektionswelle. Und wenn es tatsächlich ein Virus ist, was häufig schwer krank macht oder eben auch zu vielen Todesfällen führt, dann muss man daraufhin auch die Maßnahmen abstimmen. Das heißt, Verdachtsfälle isolieren, in Quarantäne nehmen und gucken, dass sich keine Menschen weiter anstecken. Das ist natürlich ein Eingriff in die Freiheit der Menschen auch. Aber wenn das tatsächlich ein sehr gefährliches Virus wäre, müsste man das auch akzeptieren.
Also wir müssen erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Danke dir für diese ersten Eindrücke.
Gerne.
Ab heute beschäftigt sich der US-Senat mit dem Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump. Es geht offiziell los. Jetzt werden einige sagen, Moment, Impeachment, da redet ihr seit Wochen drüber. Ja, stimmt auch, denn bisher lag das Verfahren im Repräsentantenhaus. Die Struktur des Ganzen ist ein bisschen unübersichtlich, die wird uns Thilo Kössler aber gleich erklären, unser Washington-Korrespondent. Und er erläutert auch, warum diese Unübersichtlichkeit zum politischen Problem für die Demokraten werden könnte. Und ja, wer immer noch hofft, dass Donald Trump auf diese Weise sein Amt verlieren könnte, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also Thilo, steigen wir mit der Frage nach der Struktur des Verfahrens ein. Was hat das Repräsentantenhaus bisher getan und was kommt jetzt?
Also nach den Regeln der Verfassung ist das Impeachment zweigeteilt. Im Repräsentantenhaus wird es auf den Weg gebracht, dieses Verfahren. Dort werden Zeugen vorgeladen, dort werden sie gehört. Dort wird dann eine Anklage erstellt. Also das Repräsentantenhaus ist in der Rolle des Anklägers. Allerdings hat der Präsident wichtigen Zeugen die Aussage verweigert und er hat Dokumente nicht herausgegeben. Er hat blockiert, wo immer er blockieren konnte. Dennoch hat das Haus eine Anklageschrift erstellt, die sich auf zwei Punkte bezieht. Zum einen Amts- und Machtmissbrauchs, da geht es um das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten und den Druck, den Präsident Trump ausgeübt hat auf ihn, um einen persönlichen Vorteil zu erzielen. Mhm. Und zum zweiten geht es um die Behinderung des Kongresses. Eben, der Präsident hat Zeugenaussagen verweigert, er hat Dokumente zurückgehalten. Der eigentliche Impeachment-Prozess findet dann nicht im Haus statt, sondern im Senat. Der Senat wird also gewissermaßen zum Gericht. Hier sitzen die Geschworenen, die über den Fall zu entscheiden haben. Sie sind eingeschworen darauf, unabhängig und überparteilich zu sein. Und das an Katherine passt so gar nicht zusammen mit den Erklärungen des Vorsitzenden Mitch McConnell. Er sei parteiisch und er sei überhaupt kein unabhängiger Geschworener mehr. Aha. Das passt auch nicht zusammen mit dem Verhalten der Republikaner, die wie eine Front gegen die Demokraten stehen und auf Seite des Präsidenten. Und sie haben eigentlich einen Eid auf die Verfassung geschworen, nicht auf Donald Trump. Der Kongress soll ja Kontrollorgan für den Präsidenten sein, aber das ist es eben nicht mehr. Es geht jetzt einfach darum, ganz offensichtlich möglichst kurzen Prozess zu machen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dieses in Anführungsstrichen Gericht, was sich jetzt gebildet hat im Senat, ist besetzt mit Politikerinnen und Politikern.
Das sind die Senatoren. Das sind 100 Senatoren. 51 von ihnen sind Republikaner, 47 von ihnen sind Demokraten. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind völlig klar. Und deshalb ist das Ende dieses Prozesses auch abzusehen. Es wird so ausgehen, dass der Präsident freigesprochen wird. Das sind die Mehrheitsverhältnisse.
Okay, aber warum haben sich die Demokraten dann darauf eingelassen?
Die Demokraten haben sich darauf eingelassen, weil sie gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Chance. Angesichts der Beweislage gegen diesen Präsidenten, angesichts seiner Verfehlungen, Stichwort Machtmissbrauch, Stichwort Aushebelung der Gewaltenteilung, Stichwort Kampf der Legislative gegen die Exekutive, das alles müssen wir verteidigen. Wir sind eingeschworen auf die Verfassung. Die Verfassung verpflichtet uns darauf, dass das Parlament, dass der Kongress seine Kontrollrechte und Pflichten gegenüber der Exekutive, also gegenüber dem Präsidenten, wahrnimmt. Wir haben keine andere Wahl gehabt, wollten wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir unseren Pflichten nicht genügen. Deshalb haben die Demokraten sehenden Auges und mit Bauchschmerzen, aber eben doch dieses Impeachment-Verfahren angestrengt.
Und Sie hatten ja auch so ein bisschen immer noch auch das Gefühl, dass Sie sowas wie eine Smoking Gun finden können, die Sie dann gegen Trump verwenden können, oder?
Das unterscheidet eben diese Ukraine-Geschichte ganz deutlich von der Russland-Geschichte. Bei der Russland-Affäre hat man ja immer versucht, die Smoking Gun zu finden. Hat es direkte Absprachen mit Präsident Putin gegeben, um im Wahlkampf einzugreifen auf Seiten Donald Trumps? Hier hat man diese Smoking Gun gehabt in der Ukraine-Affäre in Form dieses Telefonates mit Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Es ging im Wesentlichen darum, dass Donald Trump damit drohen wollte oder gedroht hat, Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten, falls Zelensky sich weigert, eine Untersuchung gegen Joe Biden, seinen demokratischen Rivalen, im Wahlkampf hier zu sammeln. Das ist im Grunde der Kernkonflikt gewesen und darum ging es.
Also die Demokraten sind eigentlich überzeugt, dass sie richtig handeln, dass sie eine Smoking Gun gefunden haben gegen Trump, aber die Republikaner gehen da nicht mit. Diese eigentlich große Partei, die sich immer prinzipientreu fand, die stellt sich jetzt auf die Seite des Präsidenten. Welche Erklärung hast du dafür?
Die Republikaner haben, so sagen viele, ihre Seele verkauft. Sie haben alle Prinzipien, die du angesprochen hast, über Bord geworfen. Dazu gehörte der Freihandel, dazu gehörten die Allianzen, dazu gehörte das multilaterale System der Weltordnung. Das haben sie alles an Donald Trump verkauft und sich wirklich ganz zur Partei Donald Trumps gemacht. Und so verhalten sie sich jetzt eben auch in diesem Prozess. Und am Ende geht es um den Fortbestand der amerikanischen Demokratie. Donald Trump zielt darauf ab, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Er hat den Kongress an seiner Arbeit massiv behindert. Das ist ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Legislative und Exekutive. Davor soll das System aus Checks and Balances eigentlich schützen. Aber dieses System versagt gerade. Der Kongress ist nicht mehr das gemeinsame Kontrollorgan beider Parteien gegen einen Präsidenten, der sich immer größere Machtbefugnisse herausnimmt. Dieser Kongress nimmt seine Kontrollpflichten nicht wahr, weil sich die Republikaner mit Haut und Haaren Donald Trump verschrieben haben. Die Republikaner kollaborieren in diesem Impeachment-Verfahren sogar mit dem Angeklagten. Sie treffen Absprachen mit dem Weißen Haus, mit Donald Trump. Sie hebeln die Kontrollmechanismen aus. Sie sorgen dafür, dass Trump und die Exekutive tatsächlich immer mehr Macht bekommen. Und viele sagen, wir befürchten, dass es Ziel Donald Trumps ist, den Verwaltungsstaat aus den Angeln zu heben. Das hat er immer wieder gesagt, the deconstruction of the administrative state. Viele sehen die Vereinigten Staaten auf dem Weg in einen autokratischen Staat und warnen vor dieser Entwicklung, die man hier anhand dieses Impeachment-Prozesses jetzt geradezu mit Händen greifen kann.
Boah, ist das nicht eine bisschen steile These? Also die USA, ein autokratischer Staat?
Naja, wenn man sich die Entwicklung ansieht, was hat Donald Trump vor? Er selbst spricht ja ganz häufig schon in seinen Wahlkampfveranstaltungen davon, dass er eine dritte und eine vierte Amtszeit haben will. Und jedermann weiß, wie groß seine Sympathien für autokratische Systeme sind. Das ist seine Sympathie für Tayyip Erdogan. Das ist seine ganz offensichtliche Sympathie für Wladimir Putin. Mhm. Und er hat auch immer wieder gesagt, guckt euch den chinesischen Staatspräsidenten an, der braucht eben keinen Fettchef, sondern der ist selber der eigene Chef seiner eigenen Staatsbank.
Also die These dann, Donald Trump versucht, sich selbst immer mehr Macht zu sichern. Und eigentlich sehen wir das gerade darin bestätigt, dass er die Republikaner schon so dermaßen hinter sich schart, dass sie eigentlich gar nicht mehr gegen ihn aufmucken.
Genau so ist es. Und das wird man jetzt anhand dieses Prozesses sehr genau verfolgen können. Denn es ist ja so, dass der eigentliche Streit geht jetzt darum, ob neue Zeugen zugelassen werden in diesen Prozess. Das ist möglich. Und die Demokraten sagen, wir müssen dies tun, denn es sind neue Beweise zulasten des Präsidenten aufgetaucht, nachdem wir unsere Anklageschrift weitergegeben haben. Das ist die Geschichte mit Lev Parnas, dem Mitarbeiter von Rudy Giuliani, der geschildert hat, wie Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt wurde, um Material gegen Joe Biden zu bekommen. Das wollen die Republikaner nicht. Die Republikaner wollen keine neuen Zeugen zulassen, beziehungsweise wollen sie im Laufe dieses Verfahrens erst ziemlich spät darüber entscheiden, wenn sowohl die Anklage wie die Verteidigung ihre Ansichten geäußert haben. Es dreht sich der Streit darum, ob neue Zeugen zugelassen werden, weil die Demokraten den Republikanern vorwerfen, wenn ihr es nicht tut, dann kommt das einer Vertuschung gleich, dann sollen neue Fakten nicht zugelassen werden. Und der Vorwurf lautet eben, hier wird ein Prozess inszeniert, dessen Ergebnis schon am Anfang feststeht. Donald Trump soll in möglichst kurzer Zeit freigesprochen werden. Es geht nicht um die Wahrheit, sondern es geht um den Machterhalt.
Wenn also die Demokratinnen und Demokraten überhaupt keine Chance haben, mit ihrem Impeachment durchzukommen, sie es aber für absolut notwendig halten, weil sie an die Verfassung glauben, stellt sich am Ende die Frage, können sie noch irgendeinen Nutzen daraus schlagen, auch gerade mit Blick auf die Wahlen, die hier auch anstehen, in denen Donald Trump wiedergewählt werden möchte. Wie siehst du das? Können die Demokraten da irgendwas draus ziehen, politisch?
Die Demokraten haben ein riesiges Problem, Ann-Kathrin. Donald Trump kann seine Anhänger mobilisieren. Sie stehen wie eine Eins hinter ihm. Die Republikaner tun das Ihrige. Sie interessieren sich überhaupt nicht dafür, was ihr Präsident da angestellt hat. Die Demokraten kriegen auf der anderen Seite kein Bein auf den Boden. Sie behindern sich im Vorwahlkampf derzeit gegenseitig. Sie haben kein probates Mittel gefunden, um gegen Donald Trump vorzugehen. Und sie haben keine Strategie gefunden, um ihre Wähler wirklich zu sammeln und auch das Meinungsbild hinsichtlich dieses Impeachment-Prozesses massiv zu verändern. Die Demokraten sind ja demografisch im Prinzip im Vorteil, weil mehr Wählergruppen potenziell demokratisch wählen. Aber sie sind eben zurückhaltend, wenn es darum geht, wählen zu gehen. Das heißt, die Demokraten haben größere Probleme, ihre Klientel zu mobilisieren. Und sie haben ein Problem, die Öffentlichkeit für das Impeachment zu mobilisieren. Und da fragt man sich, woran liegt das? Offensichtlich interessieren sich nicht die Leute dafür. Ihnen ist vieles zu kompliziert. Das Verfahren hat zu viele Einzelheiten. Die Lage ist zu unklar. Eigentlich müsste die Bevölkerung ja angesichts dieser massiven Gefährdung der amerikanischen Demokratie, über die wir schon gesprochen haben, auf die Straße gehen. Es müsste Massenproteste geben im Land. Nichts. Es herrscht große Ruhe und man fragt sich eigentlich auch, ja, wo sind denn die Intellektuellen? Warum äußern sie sich nicht? Das heißt, die Demokraten haben wirklich ein Mobilisierungsproblem. Donald Trump hat es nicht und deshalb wird er vermutlich den größeren Nutzen daraus ziehen können.
Komplexes Verfahren, du hast es gesagt. Danke, dass du für uns zumindest ein paar Fakten und Eindrücke klargezogen hast. Deutschlandfunk, der Tag am 21. Januar 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Und wegen meiner kleinen Anfangsstänkerei in Sachen Kapitelmarken, das war echt kein Scherz. Technische Neuerung ist auf dem Weg, vielleicht irgendwann dieses oder nächstes Jahr. Ja, ich gucke genauso traurig wie Sie. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.